Hallo und herzlich willkommen im Ist doch was du willst Podcast, deinem Lieblingspodcast zu gesunder Ernährung zwischen Psychologie und Wissenschaft. Denn Wissen ist die eine Sache, wie wir uns dann aber verhalten, das steht häufig auf einem ganz anderen Blatt Papier geschrieben. Du bist hier genau richtig, wenn du dein Essverhalten verstehen willst und konkrete und alltagstaugliche Impulse brauchst, wie du es positiv beeinflussen kannst. Aber ich muss dich warnen. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir keine Kontrolle oder Regeln in unserer Ernährung brauchen, sondern dass Essen leicht, entspannt und genussvoll sein darf. Und wie genau das auch für dich funktioniert, das erfährst du hier. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zur Episode 198. Heute geht es um ein Thema, das hier im Ist doch was du willst Podcast längst überfällig ist und das oft mit Tabus, Erwartungen und vielen Fragezeichen verbunden ist. Die Menopause. Ich bin jetzt 43 und die Menopause ist definitiv ein Thema, mit dem ich mich auch persönlich längst befassen durfte. Und was mich besonders interessiert, ist natürlich, wie verändert sich das Verhältnis zum eigenen Körper in dieser Zeit? Wie wirkt sich das auf unser Essverhalten aus? Und wie kann die intuitive Ernährung hier Halt geben, ohne neue Regeln aufzustellen? Und dafür habe ich mir heute eine Expertin eingeladen. Katharina Kütreiber ist Anti-Diät-Diätologin und beschäftigt sich in ihrer Arbeit intensiv mit dem Zusammenspiel von Menopause, Körperbild und Essverhalten. Und ich war vor kurzem zu Gast in ihrem Podcast Unverwechselbar. Da ging es hauptsächlich um die Ernährung und weil wir einfach so viel Gesprächsbedarf hatten, in Bezug auch noch auf das Thema Körperbild, habe ich direkt im Podcast, glaube ich, sogar noch die Gegeneinladung ausgesprochen. Und heute knüpfen wir daran an. Also der Plan ist, dass sich diese beiden Podcast-Episoden dann auch sehr, sehr gut ergänzen. Wir werden heute definitiv nicht dasselbe wieder besprechen, sondern ja, es gibt einfach da noch so, so viele neue Themen auch dazu. Und wir hoffen natürlich, dass du da ganz viel dann davon mitnehmen kannst von beiden Episoden. Und vielleicht kennst du Katharina auch schon von Instagram. Dort ist sie mit ihrem Profil @femalefoodfreedom unterwegs und der Name ist selbstverständlich Programm. Ihre Vision ist, Frauen den Druck zu nehmen, ständig an sich, ihrem Gewicht und an ihrem Körper arbeiten zu müssen. Sie dabei zu unterstützen, einen genussvollen Zugang zum Essen und einen respektvollen, achtsamen Umgang mit ihrem Körper wieder zu entdecken. Und das Ganze unter dem Aspekt, ihre Weiblichkeit zu leben und zu integrieren. Und sie sagt, einmalig und unperfekt soll das Ganze sein. Und falls du findest, dass sich das einfach wunderbar anhört, dann bist du nicht alleine, weil mir geht es ganz genauso. Und dann bleib bitte unbedingt dran, denn wir diskutieren heute, was wir in der Menopause wirklich brauchen, und zwar jenseits von Diät-Tipps und Idealvorstellungen. Liebe Katharina, herzlich willkommen im Ist doch was du willst Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du hier bist.
Hallo und vielen, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich auch schon sehr auf unser Gespräch.
Ich habe ja gerade schon ein bisschen was zu dir gesagt, aber magst du dich vielleicht noch mal ganz kurz vorstellen für alle, die dich noch nicht kennen? Wer bist du? Was machst du?
Ja, voll gerne. Also du hast ja schon erwähnt, ich bin Diätologin. Ich komme aus Österreich, wie man es möglicherweise hört.
Und, möglicherweise ja.
Bin auch Mentaltrainerin und eben, wie du auch gesagt hast, eben Podcasterin. Ich habe meinen eigenen Podcast. Mein Spezialgebiet ist eben die Frauengesundheit, Essverhalten, Körperakzeptanz. Und ich arbeite, ähnlich wie du, gewichtsneutral. Das heißt, mir ist es eben auch ganz, ganz wichtig, diesen Aspekt reinzubringen in die Ernährungstherapie, aber natürlich auch in Workshops, Vorträge etc. Und zusätzlich, vielleicht für alle KollegInnen, die zuhören, habe ich mit zwei Kolleginnen aus Österreich die Femme Academy gegründet. Das ist ein, wir bieten Online-Fortbildungen zum Thema Frauengesundheit im Dachraum an, weil uns das einfach auch ein ganz großes Anliegen ist.
Wie heißen die beiden Kolleginnen?
Das ist die Stephanie Barth und die Jasmin Klammer-Martin.
Genau, wir werden es natürlich alles dann auch in den Shownotes verlinken, damit auch wirklich alle euch finden. Und es ist ja oft so, dass wenn man so, ich Also ich hoffe, du verzeihst mir das, wenn ich jetzt sage, dass es ja schon ein bisschen ein spezielles Thema ist. Ne? Das ist ja nicht so Mainstream, was du da machst. Und wenn man so ein spezielles Thema hat, ist es ja oft so, dass man da nicht einfach so dazu gekommen ist. Und das würde mich jetzt natürlich interessieren. Wie bist du denn auf diesen Weg gekommen? Also was hat dich motiviert, genau diese Arbeit zu machen?
Also jetzt Wechseljahre per se war bestimmt, wie du sagst, eher ungewöhnlich, sag jetzt mal. Wobei gefühlt in meiner Bubble irgendwie, ja, es kein anderes Thema aktuell gibt. Aber wie bin ich dazu gekommen? Also ich bin fast zeitgleich oder na, ein bisschen vorher eben auf das intuitive Essen gekommen und eben Essverhalten, Körperbild etc. Und habe dann aus meiner eigenen Leidensgeschichte eher, also dass ich sehr starke Menstruationsschmerzen hatte, dann vor so 6 Jahren, glaube ich, ungefähr, angefangen, ja, 5, 6 Jahre, mir mit dem eigenen Zyklus endlich mal auseinanderzusetzen, Hormone etc. Und da ist schon mal eine Welt aufgegangen für mich und bin dann eben über mehrere Bücher auf eben, also Bücher über den Zyklus und die Hormone, auf das Thema Wechseljahre gekommen und habe mir dann so gedacht, ist ja meilenweit entfernt von mir und wurde dann in einem der Bücher einfach eines Besseren belehrt, dass eben die Wechseljahre mit Ende 30 beginnen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich bin selbst so, weiß nicht, was ich war damals, 37, 38 oder so, und mir gedacht, okay, es wäre dann schon mal so weit. Und bin dann da eben, wie gesagt, eingetaucht und habe mir dann nur gedacht, wow, also was sie da alles tut und was sie da eben, was die Wechseljahre sind. Und das ist nicht irgendwie für unter Anführungszeichen sozusagen alte Frauen, wobei auch mit 50 oder 55 ist man noch nicht alt, also jetzt bitte nicht falsch verstehen, aber eben das ist viel früher und da gibt es so viel zu wissen und ja, das dadurch bin ich dann einfach in dieses interessante Thema immer mehr eingetaucht.
Ja, mir geht es ja selber so, dass ich immer noch, und wie gesagt, ich bin jetzt 43, ich habe immer noch so das Gefühl, das betrifft mich doch gar nicht so richtig. Das ist irgendwie was, was wir von uns weghalten. Und wir werden da auch gleich nochmal darauf eingehen, warum das denn der Fall ist. Aber wir haben jetzt schon ganz viel über Wechseljahre, über Menopause, über dass das ja alles eigentlich viel früher anfängt. Und ich habe wirklich so das Gefühl, dass es da so viele Fragezeichen gibt, dass ich jetzt mit dir nochmal so richtig, richtig in die Basics reingehen will und wirklich so eine Wissensgrundlage schaffen. Kannst du uns mal kurz erklären, was Menopause eigentlich bedeutet und was dabei im Körper passiert?
Ja, voll gerne. Also grundsätzlich, wenn wir vielleicht beginnen, ist die Menopause, so wie wir sie nennen, ja eigentlich nur ein Tag, wenn 12 Monate lang keine Menstruation mehr kommt. Und der Begriff ist ja eigentlich aus dem Englischen. Das heißt, wenn im Deutschen ist entweder die Wechseljahre, die so diese Phase der Hormonumstellung betitelt. Und das können ja so zwischen ja, teilweise 10 bis 15 Jahre sogar sein, dass sich eben diese Hormonumstellungen, dass die stattfinden. Oder eben dann, was so eher, glaube ich, die Phase ist, worüber wir alle sprechen, ist dann eher die Perimenopause. Und da kommen wir eher zu dem, dass es ja 4 Phasen gibt der Wechseljahre, wo wir eben beginnen mit der Prämenopause. Das heißt, da ist es so, dass wir eben, das ist meistens so eben zwischen 38 und 44. Natürlich, das ist immer so plus, minus. Ja, das lässt sich jetzt nicht genau auf eben ähnlich wie bei der Pubertät, sag jetzt mal, ist es ja auch nicht so, dass ich sage, alle mit, weiß ich nicht, 10 Jahren oder 12 Jahren sind automatisch schon in der Pubertät. Also eben so circa 38 bis 44 sind die ersten Veränderungen im Hormonhaushalt. Und es beginnt meist damit, dass wir unvollständige Eisprünge haben. Also die Ovulation findet eben nicht vollständig statt. Und was daraus resultiert, ist, dass wir zu wenig Progesteron bilden. Und Progesteron ist ja unser Entwässerungs- und unser Entspannungshormon, wenn man das so runterbrechen möchte. Das heißt, was dann oftmals passiert ist, wir haben schlechtere Laune, PMS, also das prämenstruelle Syndrom vor unserer Menstruation kann erstmals auftreten oder wird verstärkt. Es kann zu Schmierblutungen kommen. Möglicherweise, dass wir geschwollene Gelenke haben oder dass unsere Brüste vermehrt schmerzen. Der schlechtere Schlaf ist auch oft Thema und eben auch die Gewichtszunahme, wobei es oftmals eher Wassereinlagerungen sind und nicht per se jetzt, ich sage jetzt mal sozusagen, dass wir an Fett in dem Sinn zunehmen. Ja? Und natürlich dürfen wir dann auch immer schauen, wie begünstigen sich sozusagen diese Beschwerden oder halt diese Folgen, die ich gerade aufgezählt habe. Das heißt, wenn ich schlechtere Laune habe, wie geht es mir dann bezüglich meinem Schlaf? Wie geht es mir dann vielleicht, wie reagiere ich vom Essen her drauf? Also wie habe ich auch gelernt, irgendwie eben mit Stimmungsschwankungen etc. umzugehen. Ja? Das heißt, das ist das eine. Das heißt, wir haben die Prämenopause, dann gehen wir über in diese Perimenopause, eben diese sogenannten eigentlichen Wechseljahre. Und das ist eben so die Zeit vor und aber auch nach der letzten Menstruation. Und die beginnt, und das ist ganz, ganz wichtig, weil das oftmals dann auch von Frauen eben oder menstruierenden Personen die Aussage kommt: Na, nein, ich bin noch nicht im Wechsel, ich habe ja noch meinen Zyklus, ich habe ja noch meine Menstruation. Ja, trotzdem. Also die beginnt, obwohl noch ein regelmäßiger oder mehr oder weniger regelmäßiger Zyklus vorliegt und kann eben ja zwischen 3 und 10 Jahren circa dauern. Und das Spannende ist, oder vielleicht auch das Fatale, es sind oftmals Symptome, die dann auftreten, die nichts mit den weiblichen Organen per se zu tun haben. Das heißt, es kann oft zu Kopfschmerzen kommen, zu eben den Gelenkschmerzen, die ich vorher schon erwähnt habe, und eben auch zu Depressionen. Und das Ding ist, wir gehen dann möglicherweise eben mit Gelenkschmerzen zu Arzt oder Ärztin. Es wird alles irgendwie untersucht in Richtung von Rheuma, Arthritis etc. Und man findet nichts. Wir haben die Schmerzen, werden aber dann mehr oder weniger nach Hause geschickt. Oder es werden halt Antidepressiva ausgeteilt, die natürlich ihre Berechtigung haben, also bitte nicht falsch verstehen, aber die bei einer sozusagen durch den Hormonmangel ausgelösten Depression mehr oder weniger nur eine Symptombekämpfung sind, aber eben nicht eine Ursachenbekämpfung. Also das sind so Dinge, die man eben gerade bei der Perimenopause oft wissen darf oder muss. Ja. Und dann ist eben die letzte Periode, eben die sogenannte Menopause, wenn eben 12 Monate keine Blutung stattgefunden hat. Und das kann ich aber auch nur rückwirkend feststellen. Also ich weiß, wenn ich jetzt im Mai 2025 sind wir schon, hallo, wenn wir im Mai 2025 eine Blutung noch hatten und jetzt aber dann 12 Monate keine, dann weiß ich eigentlich erst im Mai und Schrägstrich Juni 26, dass das eben jetzt meine letzte Periode, also meine Menopause im 25 war. Und dann gehen wir über in die sogenannte Postmenopause, eben wenn wir dann keine Blutungen mehr haben. Was jedoch, kleiner Spoiler, nicht heißen muss, dass wir keine Beschwerden mehr haben. Das ist oftmals, dass die Frauen dann glauben, okay, jetzt war die letzte Blutung und jetzt ist alles vorbei und so wie vorher. Das ist es meistens nicht, aber ich vergleiche das dann gern mit der Pubertät. Also da ist es ja auch nicht so, dass ich sage, okay, ich bin durch diese paar Jahre durch und dann bin ich wieder irgendwie sozusagen in meinem unter Anführungszeichen kindlichen Körper, sondern es geht ja dann die Entwicklung weiter in dem Sinn, ja.
Also, damit ich das jetzt noch mal richtig verstehe, weil ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich das auch tatsächlich richtig weiß, die Menopause, das ist dann der Tag der letzten Blutung oder, okay. Weißt du, was ich die ganze Zeit gedacht habe? Jetzt oute ich mich hier als unwissend, aber ich finde es total wichtig, weil das sieht man jetzt mal. Ich habe mich schon echt viel mit dem Thema beschäftigt jetzt auch, ne, weil ich ja auch, also ich habe gerade dieses Problem. Ich habe letztes Jahr eine Rheuma-Diagnose gekriegt und meine Rheumatologin ist sich gar nicht sicher, ob es wirklich Rheuma ist oder ob es halt wirklich dieses Zusammenspiel aus Histaminintoleranz, Mastzellaktivierungssyndrom, weil das macht nämlich blöderweise auch diese ganzen Beschwerden, Müdigkeit, Gelenkschmerzen und so weiter. Und also sie ist sich da immer noch nicht sicher. Bei mir wurde zwar was gefunden, also ich habe die Diagnose gestellt bekommen, weil ich erhöhte Werte habe, ne, die einfach darauf hinweisen, aber die sind nicht so sehr erhöht, dass man sagt, boah, die sind durch die Decke gegangen und die wechseln sich auch gerne mal ein bisschen ab. Also das ist, ne, und deshalb, wie gesagt, wir sind uns gar nicht sicher. Ich meine, ich hoffe natürlich, dass sich dieser Verdacht nicht bestätigt. Aber es ist tatsächlich immer noch, also ein Jahr ist jetzt diese Diagnose gestellt und es ist immer noch Verdachtsdiagnose. Und ich habe einen riesen Leidensdruck auch dahinter, weil Gelenkschmerzen, das ist auch einfach kein Spaß. Und ich habe auch diese ganzen Symptome, ne, mit nachts plötzlich nicht mehr durchschlafen, auf Toilette müssen, teilweise Stimmungsschwankungen, wo ich dann wie so neben mir stehe. Und dieser ganz komischen Person dabei zuguck, wie die irgendwie gefühlt am Rad dreht und mir denkt, nee, mit der habe ich nichts zu tun, die bin ich nicht. Aber ne, dann kommt halt auch noch dazu, oft ist es ja so, wenn dann, wenn wir dann in die Menopause kommen, dass dann auch die Kinder, wenn man Kinder hat, in die Pubertät kommen. Und das ist ja auch noch mal so eine, also das hat ja wirklich Explosionsstoff hier, ne? Und lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mich jetzt viel damit beschäftigt, aber ich war tatsächlich bis jetzt der Meinung, dass die Menopause quasi dann der Tag 12 Monate danach ist. Aber nein, es ist der
Es
Tag
ist
der letzten Blutung.
jein. Es ist so ein bisschen, also im Prinzip ist es. Hast du das jetzt richtig? Also es gibt diese unterschiedlichen oder weiß ich nicht, einmal so die Erklärung von wegen, es ist eben der letzte Tag, eben, also der Tag der letzten Periode. Andere sagen wieder, das ist eben 12 Monate, eben so wie du es jetzt richtig verstanden hast, eben dieser Retrospektiv, der Tag 12 Monate dann danach. Aber grundsätzlich ist es ein Tag und nicht der ganze, also nicht jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Monate oder Jahre eben, sondern wirklich nur ein Tag.
Ja, das habe ich früher gedacht, dass halt die Menopause, dass es 10 Jahre sind. Und war dann auch sehr überrascht, so, ach, nee, das ist nur ein Tag. Spannend. Es.
Das kommt, sorry, es kommt halt eben, wie
Ja.
ich am Anfang schon gesagt habe, teilweise eben aus dem Englischen, weil die halt viel über Menopause reden. Die haben zwar auch, dass sie auch eben das in Perimenopause und Postmenopause einteilen, aber ebenso wie wir halt dann oft Wechseljahre sagen oder manchmal Klimakterium, benennen die halt das ganze Stadium dann halt als Menopause und somit, glaube ich, ist da eben auch so ein bisschen diese Verwirrtheit drinnen für uns.
Ja. Es ist sowieso total viel Verwirrtheit in diesem Thema. Also ich kann mich zum Beispiel an, ich kann mich daran erinnern, wie meine Mutter durch die Menopause gegangen ist und die hat es wirklich totgeschwiegen. Die hat sich nur darüber aufgeregt mit, was ist das jetzt für ein Scheiß und das und wö und hö und hat so richtig von sich weggeschoben, als würde sie, also sie wollte da nicht drüber reden. Ich war interessiert, aber das war wirklich ein Thema, das richtig totgeschwiegen wurde bei uns leider. Und bei meiner Schwiegermutter war das so, die hatte also wirklich ganz klischeehaft wirklich diese Hitzewallungen, wo die richtig das Kochen angefangen hat und dann auch angefangen hat, sich auszuziehen, weil sie es nicht ausgehalten hat und dann mit Kühlakku rumgelaufen ist. Und das wurde, also wie gesagt, also bei meiner Familie wurde es eher totgeschwiegen und bei meiner Schwiegermutter, also es tut mir leid, Mama, Schwiegermama, dass ich euch hier jetzt gerade so ein bisschen oute, aber ich denke, sie verzeihen mir das. Das wurde dann eher so belächelt. Aber es gab nie eine Diskussion, es gab nie mal wirklich also ein Diskurs zu diesem Thema. Sondern das wurde wirklich totgeschwiegen oder abgewunken. Und deshalb die Frage, warum ist es denn so ein Thema, über das viele Menschen gar nicht sprechen oder nur sehr ungern sprechen?
Das ist eine wahnsinnig spannende Frage. Also ich kann mir, was du jetzt von deiner Schwiegermama erzählt hast, ich kann mir erinnern, meine Tante hat immer nur so eben mit ihrem T-Shirt
Genau.
gefächert sozusagen oder was ich nicht
Ja,
eben das,
genau.
ja, und hat irgendwie immer nur gesagt, mir ist so heiß, mir ist so heiß. Aber es wurde nie eben ausgesprochen, das ist der Wechsel oder das sind die Wechseljahre oder eben das sind Hormonumstellungen oder wie auch immer. Ja. Also warum das so ist, ich glaube, das hat natürlich mehrere Aspekte oder da kommen mehrere Aspekte zusammen. Einerseits natürlich, weil also das ist eine strukturelle Sache, dass, weil halt Gendermedizin lange einfach nicht beachtet wurde und eben der weibliche Körper einfach zu wenig erforscht wurde. Vor allem eben die Wechseljahre. Also auch wenn man sich das auf PubMed anschaut, das ist ja also eine Bibliothek, eine Online-Bibliothek mit eben Studien zu, also verschiedensten, also medizinischen Studien zu verschiedensten Themen. Und wenn man da einfach mal schaut, wie viele Studien es eben zu Schwangerschaft oder Brustkrebs zum Beispiel gibt, das haben wir bei Schwangerschaft, glaube ich, um die 1 Million oder mehr sogar. Wie viele es aber zu Thema Wechseljahre, also egal, ob man da jetzt Perimenopause, Menopause, Postmenopause eingibt, dann kommen wir, glaube ich, gerade mal auf 100.000 oder so. Und interessanterweise aber, jede menstruierende Person kommt in die Wechseljahre. Gott sei Dank hat nicht jede menstruierende Person irgendwann Brustkrebs und es wird halt auch nicht jede menstruierende Person schwanger. Also einfach das schon mal, so diese Wertigkeit. Und oftmals gibt es ja auch noch diese Aussage bis heute, ja, da müssen sie jetzt durch, das haben ja auch schon Frauen vor ihnen geschafft. Das sind so Aussagen, da werde ich so wütend, weil genau das ist es ja, dass man uns Frauen gelehrt hat und gelernt hat, auszuhalten. Und wir sind ja super im Aushalten, sei es Hunger, sei es irgendwie Schlafentzug, eben sei es irgendwelche Schmerzen und, und. Und der andere Aspekt, den man, glaube ich, auch mit einbeziehen darf, ist, dass das Thema Wechseljahre ja auch etwas mit Altern zu tun hat, aber auch eben mit dem Ende der Eizellreserve bzw. unserer Fruchtbarkeit. Und wir werden ja dann abgestempelt, so auf die Art, okay, jetzt ist mit uns, bitte, das ist überspitzt gemeint, nichts mehr anzufangen, weil wir ja unsere, wie soll ich sagen, Uraufgabe, die uns die Natur gegeben hat, dass wir uns fortpflanzen sollen, das können wir jetzt nicht mehr. Und dann ist halt die Frage, will ich mich da jetzt sozusagen outen, wenn man das so nennen möchte, dass ich eben im Wechsel bin. Und natürlich eben ist dann auch nochmal die Frage, wie offen möchte ich darüber reden, wenn es eben darum geht, dass ich vielleicht in der Nacht schweißgebadet aufwache, dass ich vielleicht mein Bettzeug frisch überziehen muss, dass ich nicht durchschlafe, dass sich mein Körpergeruch zum Beispiel verändert, ja? Oder dass ich eben, so wie du gerade erwähnt hast, ja, so ein bisschen zwischen Dr. Jekyll und Mr. Hyde bin, und das aber nicht unter Anführungszeichen kontrollieren kann, sondern dass das aus mir herausbricht. Dass ich vielleicht eben mega emotional werde, und das in Situationen, wo es halt nicht unbedingt von Vorteil ist, emotional zu sein. Ja? Eben sei es jetzt, dass ich wütend werde. Wobei wir Frauen viel zu selten wütend werden. Oder dass ich halt eben sehr vielleicht weinerlich werde oder so. Ja? Und natürlich hat es dann auch noch so eine Sache von, du hast jetzt gerade angesprochen, so die Kinder, Pubertät, dass wir dann, je nachdem, ob wir Kinder haben und wie alt die sind, aber eben, dass es ja ein Wandel auch ist und dass wir dann vielleicht eben diese Arbeit, Kinder großzuziehen, auch mehr oder weniger vollbracht ist. Das heißt, wir dürfen uns ja auch eben anders orientieren. Im asiatischen Raum werden die Wechseljahre auch so als der zweite Frühling der Frau bezeichnet, was ich sehr schön irgendwie finde, dass man wirklich auch schauen darf, und das machen ja viele Frauen dann in den Wechseljahren, dass man so ein bisschen, ich sage jetzt mal, Bilanz zieht und schaut, okay, was habe ich denn in meinem Leben, was gefällt mir sozusagen, was ist auf der Positivliste sozusagen. Und was sind vielleicht Dinge, Aufgaben, Beziehungen, die ich mache, aber die mir vielleicht gar nicht mehr so wirklich gefallen oder die mir vielleicht auch noch nie gefallen haben, aber das ist halt so, da bin ich irgendwie reingedrückt worden. Ja? Und das ist auch etwas, was viele Frauen, und das finde ich so eine wahnsinnig tolle Sache, wobei sie auch herausfordernd sein kann, dass aber Frauen eben gerade in den Wechseljahren dann spätestens dann lernen, wirklich Grenzen zu ziehen und zu sagen, bis hierher und nicht weiter. Und das ist natürlich etwas, was dann das Umfeld nicht so gerne oder nicht so gut nehmen kann. Weil wenn ich bis jetzt immer die war, die alles irgendwie, ja, ich back den Kuchen und ich übernehme das Projekt und ja, also ich mache alles und jetzt auf einmal sage ich, du nein, mache ich nicht, dann ist das natürlich etwas, was schon auch für Familie, Umfeld, Arbeitskollegen, Kolleginnen schon schwierig ist.
Ja, klar, weil die ganze Zeit hat man ja funktioniert und mir zum Beispiel ging das so in meinen 30er Jahren, konnte ich gar nicht anders als funktionieren. Ich habe mit Anfang 30 Kinder bekommen und also da war einfach wenig mit Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung, was auch völlig okay ist. Ich habe mich ja auch dafür entschieden und ich würde es ja auch nicht anders haben wollen. Aber ich merke halt wirklich, die sind jetzt älter, die werden jetzt größer, die werden jetzt selbstständiger und ich kann auch wieder mehr sozusagen ich selbst sein, weil für mich war das schon teilweise schwierig. Ich habe mich da so ein bisschen auch oft verloren gefühlt, ne? Sind denn meine Bedürfnisse und meine Ansprüche eigentlich nichts mehr wert? Und ich habe das unfassbare Privileg, dass also mein Mann halt nicht jemand ist, der sagt, er hilft mir mit den Kindern oder er nimmt die mal, damit ich in Ruhe putzen kann oder so. Also weißt du,
Ui.
ja, aber das ist halt auch Realität, ne? Also ich habe da unfassbare Privilegien und trotzdem habe ich mich oft sehr verloren gefühlt, als, ne, als wären meine Wünsche und meine Bedürfnisse gar nicht mehr wichtig, weil, ne, ich bin halt die Mama und ich glaube, das ist auch so ein bisschen dann so eine Art Rebellion, die man da ja fast hat, sich das jetzt auch wieder zurückzuholen. Und was ich auch das Schöne finde am Alter, es ist mir einfach immer egaler, was andere von mir denken. Es wird mir einfach, ne? Also natürlich möchte ich gemocht werden und akzeptiert werden und dazu gehören, aber halt einfach nicht mehr um jeden Preis, wie ich das früher hatte. Und ich finde das so ganz spannend, ne? Also du hast es ja gerade schon angesprochen, es ändert sich irgendwie vieles und man zieht Bilanz. Das ist auch was ich gerade extrem bei mir merke, wie sich irgendwie viel verändert. Und ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt irgendwie an der Menopause liegt oder ob es einfach so so ein Zeitpunkt ist, wo viele Dinge zusammenkommen. Was ich aber auch merke, ist zum Beispiel in meinen Beratungen, dass die Menopause noch mal so an den Glaubenssätzen rüttelt über Ernährung und über Körper. Na, du hast jetzt gerade schon angesprochen, was sich zum Beispiel alles verändert. Du hast schon angesprochen, dass es auch, also dass viele Menschen das erleben, dass sie dann Gewicht zunehmen, ne, dass plötzlich vielleicht die Hosen nicht mehr richtig passen oder dass man vielleicht nicht mehr das alles essen konnte, was man früher gegessen hat, ohne zuzunehmen. Und ne, auch hier nochmal wirklich diese Erinnerung, die Waage zeigt sehr wenig an. Ja, die gibt wenig Infos tatsächlich, was im Körper passiert. Also oft ist es eine Wassereinlagerung und ne, vielleicht hat man aber auch Verstopfung zum Beispiel, ne, dass man einfach mehr Darminhalt hat. Aber trotzdem ist es schon so, dass es rüttelt, dass es was mit einem macht und selbst Menschen, die schon länger intuitiv essen oder die vielleicht auch nie Diäten gemacht haben, da kommt plötzlich die Menopause und sie fühlen sich plötzlich nicht mehr wohl in ihrem Körper und fangen tatsächlich an, Diät zu machen oder versuchen irgendwie entgegenzusteuern, ihre Ernährung zu kontrollieren. Hast du die Erfahrung auch schon gemacht?
Ja, natürlich. Vor allem vielleicht nur als Zusatz, was du immer gerade erwähnt hast, dass sich der Körper verändert und wir Gewicht zunehmen. Manchmal nehmen wir gar nicht tatsächlich sozusagen, falls wir uns auf die Waage stellen, tatsächlich irgendwie an Gewicht zu. Der Körper oder die Körperform ändert sich aber, dass sie eben, dass die Frauen sagen, ich habe genau dasselbe Gewicht, ich esse gleich, ich bewege mich gleich und eben trotzdem passt eben die Hose nicht mehr. Oder dass die Frauen sagen, eben ich esse gleich, ich bewege mich gleich und trotzdem ist aber das eben ein Mehr auf der Waage oder eben der Körper, also eben eine Gewichtszunahme da. Und natürlich, also eben das bekomme ich in meinen Beratungen mit, das ist in Gesprächen, bei Vorträgen, Workshops etc. immer wieder Thema. Einerseits, weil wir natürlich an unserem Körper irgendwo gemessen werden, leider. Ja? Wobei wir wissen, dass das nur das Gewicht, so wie du es gerade gesagt hast, oder eben das Erscheinungsbild ja nicht wirklich was über unseren Gesundheitszustand sagt. Aber es ist so, dass unser Körper verändert sich in den Wechseljahren. Und es kann eben zu diesen Wassereinlagerungen kommen oder eben den Gewichtsveränderungen. Und die Frage ist eben auch oftmals, wie geht es mir denn mental mit all den möglichen Beschwerden oder eben auch mit diesem, was du ja gerade gesagt hast, eben das Leben verändert sich, Bilanz zu ziehen und so weiter. Das heißt, wie wirken sich mögliche Beschwerden auch auf mehr oder weniger meine Psyche aus, auf meine mentale Gesundheit und eben möglicherweise dann auch auf mein Essverhalten? Und wir wissen nämlich auch, und das ist nämlich was ganz, ganz Spannendes, dass wir das oftmals, also, oder dass das Risiko für mögliche Essstörungen oder eben, ich sage jetzt mal, ein gestörtes Essverhalten in den Wechseljahren vorhanden ist, beziehungsweise sogar noch höher ist. Da kommt dann auch noch so ein bisschen der Aspekt dazu, sind mögliche Traumata da, die eventuell auch jetzt erst hochkommen. Oder die eben noch nicht ausreichend, unter Anführungszeichen, bearbeitet sind. Also auch das kann dann natürlich aufgrund der Hormonumstellungen, der ganzen Veränderungen auch nochmal so ein, ich mag das Wort nicht, aber im Trigger auch sein, eben, dass dann irgendwelche Traumata hochkommen oder eben, also dass das sich dann im Essverhalten abbildet. Und natürlich oder leider wird natürlich eben dieser unglaubliche Druck auch ausgeübt, wie wir in den Wechseljahren auch auszuschauen haben. Also, danke für dein Augenrollen.
Ich habe gerade die Augen verdreht, sodass mir fast die Kontaktlinse rausgefallen ist, aber ja.
Aber das ist natürlich etwas, eben, das ist ja etwas, eben, wir wollen, also wenn man schon älter wird, dann sollen wir da natürlich auch noch schlank und sexy und weiß ich nicht, durchgestylt und Co. ausschauen. Ja? Und es gibt ja auch leider immer wieder noch diese schnell dahingesagten, und ich muss es jetzt einmal sagen, obwohl ich diese Aussage hasse, dieses essen Sie halt 500 Kalorien weniger pro Tag, dann wird das schon. Ja? Nein, also vor allem einerseits empfehlen wir eben Kraft- und Ausdauertraining in den Wechseljahren, damit wir unsere Muskeln erhalten, damit wir Herz-Kreislauf-Gesundheit erhalten, damit wir die Kraft, die Muskelkraft fürs Alter sozusagen haben. Wir schlafen möglicherweise weniger, und dann sollen wir jetzt aber dem Körper auch noch wertvolle Energie wegnehmen. Ja? Und das, obwohl ja oft gar nicht weiß, wie viel die Person isst. Oder was sie ist. Ja. Und ich glaube, dass da halt, wie gesagt, wirklich zu Glaubenssätze dann wieder hochkommen, eben weil halt auch so dieser massive Druck auch auf uns lastet. Also einfach, wenn man auch dann Fotos sieht, wer denn jetzt von Promis sozusagen in den Wechseljahren ist. Ja, schön, wenn die alle durchgestylt und durchtrainiert sind. Aber die haben halt auch nicht unbedingt den Alltag einer unter Anführungszeichen normalsterblichen Person. Ja.
Das ist genauso, wie wenn ich auf Instagram diese Videos sehe von irgendwelchen Fitness-InfluencerInnen Anfang 20, die dann sagen, wir alle haben dieselben 24 Stunden pro
Nein.
Tag. Und da gibt es ja jetzt diese Gegenvideos, wo jemand mit dem Stinkefinger ins Bild schaukelt. Oh, ich liebe die, ich liebe die. Nee, genau so ist es. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass halt, ne, ich sag's mal, Stars und Sternchen ihr Geld auch mit ihrem Aussehen machen,
Genau.
dementsprechend das auch ihre Arbeit sozusagen ist, da rein zu investieren, häufig eine ganz andere Infrastruktur haben als wir, möglicherweise vielleicht eine ganz andere Unterstützung. Plus das, was wir nach außen hin sehen, ist nicht unbedingt die Realität oder was sich im Inneren abspielt. Und ich habe immer so das Gefühl, es kommt alles immer wieder zurück auf unsere Ansprüche, wie sehr wir uns da auch unter Druck setzen. Ne? Ich habe das, also irgendwie in den 20ern musst du jung und schön sein. Ja, dann ein so ein Schreithema für mich ist dieser After-Baby-Body, ne? Wenn Frauen Kinder bekommen. Und auf der anderen Seite aber auch dieses, wenn sich Menschen halt gegen Kinder entscheiden, sich dann rechtfertigen zu müssen, und du hattest es gerade auch schon, also in Anführungszeichen zu müssen, ja, niemand sollte sich dafür rechtfertigen, aber so ist unsere Gesellschaft. Du hattest es gerade auch schon angesprochen, dass, ne, sozusagen unsere Funktion ist, zu gebären, und dann, ne, kommen die Wechseljahre, und dann haben wir sozusagen unsere Funktion erfüllt, wo ich mir dann auch immer nur denke, so, nein. Ich finde es so ganz spannend, dass es ja auch so dieses, also es gibt ja nicht viele Säugetiere, die zum Beispiel in die Wechseljahre kommen. Und ich meine, Kinder kriegen ist ja so potenziell das Lebensbedrohlichste, was du überhaupt machen kannst. Auch immer noch, ne? Und dann hat die Natur was eingerichtet, was uns sozusagen vor dieser lebensbedrohlichen Gefahr schützt, was uns älter werden lässt. Und das finde ich ja ganz spannend, ne? So dieses mal das umzudenken, dass wir ja auch, ja, dass wir noch was geben können.
Das ist es ja auch, dass wir wirklich auch sagen, dass das ja weise, alte, unter Anführungszeichen, Frauen dann sind oder ja, Personen, dass ja auch eben gerade in der Tierwelt, wie die Orcas, die zum Beispiel eben in die Wechseljahre kommen, wo ja dann sozusagen diese unter Anführungszeichen alten Weibchen eine besondere Stellung einnehmen. Ja? Und bei uns ist es halt leider so oder oftmals so, dass wir halt eher abgestempelt sind. Ja, der eben ist jetzt alt und ist nicht mehr so schnell oder ist nicht mehr so belastungsfähig oder belastbar, nicht mehr so einsatzfähig etc. Was aber irgendwie auch in Ordnung ist. Ich habe das letztens erst mit einer Freundin besprochen, wo sie sagt, ich kann manchmal auch nicht mehr so schnell. Und ich habe gesagt, ja, aber weißt du, ich glaube, manchmal ist es auch, dass man eben in, so wie du gesagt hast, mir ist es nicht mehr so wichtig, was andere sagen, dass man vielleicht da wirklich sagt, ja, gerade in der Arbeitswelt oder auch ich sage jetzt mal, Alltag, Haushalt etc., natürlich kann ich das alles in einer Stunde erledigen, aber eigentlich wäre es doch vielleicht logischer, wenn ich das in 1,5 oder 2 Stunden mache und dafür aber nicht super gestresst und gehetzt und überfordert und mental fertig und körperlich fertig rausgehe aus so einer Arbeit oder einer Aufgabe. Ja? Also das, glaube ich, wird uns ja oft eingetrichtert, eben wir müssen das alles in jungen Jahren schaffen und da bist du halt nur so, ja. Kann ich, schaffe ich, mache ich, ja, ist ja die Anforderung. Aber ich glaube, dass wir dann eben gerade, das vielleicht so eine Qualität ist, wo wir dann eben in unseren 40ern, sage ich jetzt mal, oder älter, dann halt sagen, ja, kann ich, will ich aber nicht.
Du hast gerade ein ganz spannendes Wort gesagt. Man ist nicht mehr so belastbar. Und ich glaube, das ist auch so eine, eigentlich so eine Abwertung der Gesellschaft an uns Frauen. Ich glaube, wir sind, oder an, also ich sage immer Frauen, ich meine weiblich gelesene Personen. Das ist so die
Ja.
Anforderung, ne? Und ich glaube, wir sind unfassbar belastbar. Und ich glaube, wir sind auch weiterhin belastbar. Was aber halt als nicht belastbar gewertet wird, ist, dass wir plötzlich sagen, ja, nee, ich habe aber
Okay,
keinen Bock
Schluss.
mehr auf den Scheiß. Ne? Und dann sind Frauen oder ne, weiblich gelesene Personen plötzlich schwierig und nicht mehr belastbar und zickig. Und ne, wie du auch sagst, es schickt sich nicht, hier wütend zu sein. Und dann wird man ja gleich auch als aggressiv wahrgenommen, wo ich mir denke, nee, das sollte eigentlich normal sein, auch mal wütend zu werden. Also es ist ja wirklich, und wie gesagt, es geht immer wieder auf das Rollenbild zurück, es geht immer wieder, wir kommen aufs Patriarchat zurück, ne, von Männern und so, von Männern dominierte Welt. Ich habe mir vorhin überlegt, ne, du hast PubMed, die wissenschaftliche, medizinisch-wissenschaftliche Datenbank angesprochen. Ich habe früher beim Thieme Verlag gearbeitet und ich habe unter anderem die aktuelle Urologie redaktionell betreut. Und ich habe mich vorhin gefragt, wie viele Studien es wohl zu Prostatakrebs gibt. Wahrscheinlich 10-mal so viele wie zur Schwangerschaft. Also das werde ich auf jeden Fall nochmal nachgucken. Wir leben in einer Welt, in der das leider abgewertet wird, eine Frau zu sein. eine alte Frau zu sein, egal wie weise man ist, ne? Weil wir haben das Schönheitsideal schlank, fit, durchtrainiert, jung. Ich freue mich ehrlich gesagt über jede Falte, weil ich, und ja, natürlich bin ich da auch oft im Zwiespalt, ne? Weil ich eben diese Glaubenssätze und dieses gesellschaftliche Glaubenssystem dahinter mir habe. Aber es sind einfach schon Menschen in meinem Leben gegangen, die nicht das Privileg hatten, alt zu werden, wo ich mir dann immer denke, nein, ich möchte das nicht bekämpfen. Ich möchte gerne damit leben. Und das ist jetzt so eine Frage an dich. Wie lebe ich denn damit? Wie kann ich mich denn gegen diesen Druck durch diese gesellschaftlichen Erwartungen wehren? Was kann ich dem denn entgegensetzen?
Das ist eine gute Frage.
Gell?
Also ich glaube, ganz, ganz an oberster Stelle steht mir eben, dass wir uns klar machen, dass da natürlich in dem Sinn ja auch wiederum eine Industrie irgendwie dahinter steckt. Ja? Also es ist ja unglaublich, was wir Frauen in den Wechseljahren, weiblich gelesene Personen in den Wechseljahren, alles brauchen, unter Anführungszeichen. Ja? Ich habe heute erst in der Früh irgendwie im Radio eine Werbung gehört für, weiß ich nicht, irgendwelche Cholesterinsenker in den Wechseljahren. Wenn man denkt, okay, ist das Cholesterin im Körper jetzt anders ab 40 oder 45 oder wie? Aber ja, und je mehr wir uns natürlich mit unserem Aussehen und unserem Erscheinen und eben mit unseren Falten und möglicherweise Gewicht und was ich nicht, den grauen Haaren, die eventuell kommen und auseinandersetzen und beschäftigen, desto weniger Energie können wir ja natürlich in andere Dinge und Interessen stecken und eben vor allem auch vielleicht in mögliche Ungerechtigkeiten, also so strukturelle Dinge. Und das ist ja in dem Sinn, also das wissen wir ja vom intuitiven Essen und Health at Every Size, dass das ja unter Anführungszeichen egal ist, ob das in unseren 20ern ist, in unseren 30ern oder weiß ich nicht, mit 60 oder wann auch immer, dass wir da ja eben beschäftigt gehalten werden, wenn ich das so sagen darf.
Ja, darfst du.
Was ich ganz, ganz wichtig finde, auch gerade mit diesem gesellschaftlichen Druck, ist halt, also einerseits, was du gerade gesagt hast, eben älter werden ist ein Privileg. Ich habe irgendwo mal den Spruch gehört, irgendwie, alle wollen alt werden, aber niemand will alt sein. Und alt sein kommt halt auch mit eben möglichen, ja, ich sage jetzt mal, körperlichen Veränderungen von Äußerlichkeiten, die ich vorher schon erwähnt habe, wie Falten und was nicht, grauen Haaren und Co. Aber natürlich auch, dass das damit kommt, dass man eben eventuell, also dass wir einfach nicht nur eventuell, sondern dass wir Muskelkraft verlieren etc., ja, dass sie unser Körper eben verändert. Und da ist es halt so, dass uns halt eingeredet wird immer, dass wir schlank alt werden sollen oder sein wollen. Nein, ich will fit alt sein. Ja, ich will fit, also ich will jetzt fit sein, aber ich möchte auch fürs Alter fit sein, denn ich will alt werden und das möchte ich ja so lang wie möglich selbstständig sein, also sozusagen unassisted, dass ich wirklich sage, ich bin nicht auf äußere oder ja, also auf Hilfe angewiesen, dass ich mit, weiß ich nicht, dass mir jemand, wenn ich 70 bin, mir meine Einkäufe irgendwie hochtragen muss. Ja? Oder ich rede nicht davon, dass wir mit 95 noch Fenster selbst putzen müssen und auf irgendwelche hohen Leitern klettern. Ja? Aber dass ich sage, ich mache das noch, ich gehe meine Runden und ich gehe vielleicht noch, keine Ahnung, trainieren oder ich bin nicht einfach selbstständig. Ja? Und das ist auch gleich so ein kleiner Input, deshalb wirklich ran an die Gewichte und ans Krafttraining als eine Bewegungsform. Ja? Das ist einfach unumgänglich in den Wechseljahren spätestens. Aber eben, ich glaube nochmal, diesen Druck, sie wirklich auch nochmal bewusst zu machen. Und aber eben genau, was ich vorher erwähnt habe, diesen Aspekt zu nutzen, dass wir ihr eben in diese Phase kommen von, und das hat ein bisschen mit unserem Testosteron-Level zu tun in den Wechseljahren, dass wir eben sagen, nein, hier ist meine Grenze. Und ihr könnt es mir 100-mal erklären, dass ich, keine Ahnung, in Größe 36 passen muss, wenn ich 50 bin. Das ist mir, Entschuldigung, scheißegal. Ja? Also wirklich auch diese diese möglichen gesellschaftlichen Erwartungen, eben da die Grenze zu ziehen und zu sagen, ja, das ist nett, aber es interessiert mich nicht.
Ja, ich glaube, also ich bin total bei dir. Ich finde es also wirklich wunderbar, wie du diese Frage gerade beantwortet hast, das als Einladung zu sehen, Dinge zu hinterfragen, neue Prioritäten zu setzen und sich auch zu fragen, ist es eigentlich das, was ich will, oder ist es das, was alle anderen von mir wollen? Und kann ich darauf mal eine Runde scheißen? So.
Ich möchte vielleicht noch ein kurzes Beispiel bringen, weil es gerade so aktuell ist oder war. Ich habe, wenn man mein Instagram-Profil anschaut oder mich kennt, ich habe eben weiße Haare und ich färbe sie nicht. Was aber nur heißt, ich bin fein damit und ich verurteile oder bewerte niemanden, der sagt, nein, ich möchte meine Haare färben. Die Frage ist nur, warum tue ich es? Genauso wie du gerade gesagt hast, also warum färbe ich mir die Haare oder warum, keine Ahnung, rasiere ich mir meine Beine oder was auch immer, ja? Deshalb, weil es mir nicht gefällt, weiße Haare zu haben oder irgendwie graue Strähnchen oder wie auch immer, oder weil mir halt eben die Gesellschaft, Schönheitsindustrie, wer auch immer, vielleicht auch irgendwer in meinem Umfeld irgendwann mal gesagt hat, wie schaust denn du aus? Bist ja, also das ist halt so eine Sache. Und da sind wir ja wieder bei diesen Doppelstandards, dass bei den Männern ja gerade graue Haare als interessant gelten. Und
Gereift.
genau, das ist wie der gute Wein. Und wir Frauen sind ja so, okay, die lässt sich jetzt gehen.
Ja. Genau. Ich zum Beispiel färbe mir die Haare oder ich habe Strähnchen und ich bin grau geworden mit 28, ging das bei mir los. Und spannenderweise, ich habe hier hinten am Hinterkopf so einen Wirbel und es ging von da aus. Also meine Mutter zum Beispiel, die war schon mit Anfang 30 grau und meine Schwester, die, also die hat so ganz fein meliert, so ganz fein verteilt ist es bei ihr. Und ich wurde wirklich da hinten an diesem Wirbel grau und dann hat sich das wie so ein Rad ausgebreitet. Und mir fehlt jetzt irgendwie noch so vielleicht 5 Zentimeter nach vorne. Und es
Spannend.
sieht aber, also es sieht wirklich teilweise lustig aus. Und ich habe jetzt hier vorne so die erste graue Strähne bekommen. Und ich glaube, das ist wirklich noch so eine, auch, also für mich so ein Prozess, das anzunehmen jetzt, so mich
Absolut.
mit dem Alter anzufreunden. Und ich werde ganz oft gefragt, ne, also ich schmink mich zum Beispiel auch gerne. Jetzt bin ich heute aber völlig ungeschminkt, während wir, also ich meine, okay, ihr hört uns jetzt nur, wir sehen uns jetzt auch. Und ich werde oft immer gefragt, ist das ein Problem? Und dann ist meine Gegenfrage ganz oft, wie flexibel bist du denn? Ja, also für mich wäre es halt vielleicht, und das ist auch wieder was total Subjektives, ein Problem, wenn mich das sozusagen davon abhalten würde, mein Leben zu leben. Ja, wir hatten jetzt ein großes Familienfest Anfang Mai und ich hatte Anfang April einen Friseurtermin, den ich nicht wahrnehmen konnte, weil ich krank war. Und dann musste ich den verschieben und dann habe ich einfach vor dem Familienfest keinen Termin mehr bekommen. Ja, und dann waren die Haare eben nicht gefärbt. Und ne, ich hatte krass Ansatz und habe ich mir gedacht, ja, finde ich jetzt nicht toll, hätte mir das jetzt anders gewünscht. Ne, kann man auch wieder hinterfragen, warum das so ist. Aber ich habe trotzdem einfach dieses Fest gefeiert. Und früher hätte ich wahrscheinlich, also wären sozusagen meine Gedanken darum gekreist. Wie sehe ich aus? Wie nehmen mich die anderen wahr? Und da habe ich mir gedacht, ja, finde ich nicht gut, Haken dran und fertig. Und das ist so für mich der Unterschied. Ich mache das, weil es, also ja, natürlich kann man das nicht so unterscheiden, ne? Wenn man jetzt sagt, ja, das ist aber doch meine persönliche Präferenz. Natürlich sind wir so geprägt. Für mich ist es aber kein Weltuntergang, wenn es halt nicht funktioniert und wenn es nicht mal so ist. Also wenn es mal nicht so ist. Und dann sage ich, total fein damit und ich freue mich ehrlich gesagt, wenn, also wenn sozusagen das Grau da vorne angekommen ist, weil ich habe ein unfassbar schönes Grau. Es sagt mir je, also wirklich jede Friseurin und Jeder Mensch, dem irgendwie Haare wichtig sind, sagt mir, wow, du hast so ein Grau, da würden andere quasi für morden. Also die geben da Hunderte von Euros aus. Und bei mir ist es so, dass ich sozusagen nachhelfe, weil ich mich dann schöner fühle. Und wenn ich mich schöner fühle, strahle ich mehr Selbstbewusstsein aus. Das ist sozusagen so eine Sache, wo ich mir dann weniger Gedanken machen darf darüber. Und natürlich kann man das jetzt alles hinterfragen und natürlich kann es auch ein Ziel sein, alle Ideale abzulegen. Aber ich denke mir halt, jawohl, im Moment trägt es zu meinem Wohlbefinden bei, nicht auszusehen wie ein Zebra auf meinem Kopf, ja, wobei ich Zebras unfassbar schöne Tiere finde. Und ich werde das einfach so jeden Friseurbesuch neu entscheiden, wie ich das gerne
Genau.
für mich haben möchte und wie ich das, also wie es gut für mich ist. Und irgendwann werde ich diese silbernen Haare haben, silberweiß, die sind so schön. Und ich habe ja für mich auch beschlossen, ich werde auf jeden Fall auch im Alter lange Haare haben. Das ist sowas, was ich mir vorgenommen habe, weil ich sehe das auch so, ne, in meiner Familie oder so in meinem Umfeld. Wenn man dann mal ein bestimmtes Alter hat, dann braucht man eine
Stimmt.
Kurzhaarfrisur. Nein, also ich habe vor, barfuß im Garten zu tanzen mit langen weißen Haaren oder so. Oder im
Dann
Wald.
komme ich vorbei.
Da treffen wir uns, ne? So, das war jetzt sehr, sehr spannend, sehr philosophisch auch. Und ich würde jetzt aber tatsächlich gerne noch mal auf das Praktische zurückkommen. Was sind denn so die typischen Herausforderungen deiner Klientinnen und was setzt ihr diesen entgegen? Also wie begegnet ihr denn diesen in so einer liebevollen, fürsorgsamen, ja, fürsorglichen Weise, wie das ja auch uns die intuitive Ernährung zum Beispiel in den Rahmenbedingungen vorgibt.
Ja, also ich glaube, was natürlich ganz häufig, also ich glaube es nicht nur, ich sehe es ja oder ich höre es ja, was ganz häufig eben kommt, ist, dass halt Glaubenssätze, ich sage jetzt mal vielleicht alte Glaubenssätze hinsichtlich eben Körper, Essen, aber eben auch dem Gewicht halt hochkommen. Das heißt, dass man, dass, ja, sich diese bewusst zu machen und immer gezielt abzulegen. Ja, also eben auch, wie wir gerade vorher gesagt haben, das wirklich auch zu hinterfragen. Aber halt, was ganz eine große Herausforderung ist, ist gerade, wenn jemand so eine Diätgeschichte hat und vor allem, wenn man lange Diätgeschichte hat und das, ich habe ganz viele Frauen, die dann wirklich bei mir sitzen und sagen, ich mag nicht mehr. Ich mag nicht die nächste Diät anfangen. Ja? Also die sind vielleicht noch gar nicht so weit, dass sie eben das intuitive Essen schon irgendwie praktizieren, sage ich jetzt mal, sondern wirklich eben diese Lebensphase als Startschuss vielleicht auch nehmen und wirklich sagen, ich kann es nicht mehr hören, ich möchte nicht mehr, ja, ich möchte nicht schon wieder irgendwie streichen und nach irgendwelchen Plänen und Listen leben. Ja. Das heißt, was dann oft die Herausforderung ist, ist wirklich einmal zu lernen, eben, wie kann man Mahlzeiten gut zusammenstellen. Ja. Und wie kann ich wirklich meinem Körper ausreichend Energie zuführen? Ich sage dann auch immer wirklich so diesen Kampf gegen den Körper mal endlich abzulegen und anzufangen für in großen Buchstaben für meinen Körper zu sein. Ja? Und das geht ja dann auch gar nicht nur ums Essen, sondern eben auch, was kann ich für meinen Körper an Bewegung, an Pausen, an Schlaf etc. tun, ja? Oder implementieren. Und eben oftmals, und das haben wir ja, also natürlich sind dann auch so Aspekte wie eben die Diätmentalität zu hinterfragen, ein Teil von der Zusammenarbeit oder diesen Herausforderungen oder eben also dieses Lebensmittel bewerten, die Esspolizei, was habe ich da eben auch alles für Glaubenssätze. Und oftmals sind viele meiner Klientinnen dann wirklich auch überrascht, sozusagen, wie viel sie essen dürfen oder sollen. Ja, also wirklich.
Sollten, genau.
Genau, dass sie, also ja, so tatsächlich dieses Wie und ich darf ein Frühstück und ich darf ein Mittagessen und ich darf da eventuell auch sogar noch einen Snack dazwischen. Und dann folgt halt, das wirst du auch von deinen Beratungen kennen, eben meist dann dieser Aha-Moment in der nächsten Einheit, wenn sie dann auf einmal merken, wie viel Energie sie haben. Ja? Und also eben, dass sich diese Heißhungerattacken oder diese Süßgusto-Anfälle, sage ich jetzt mal, dass sie das reduziert. Ja? Oder dass sie ja wirklich merken, wie wenig sie gegessen haben. Und dann halt eben so dieses, wie habe ich eigentlich funktioniert? Also was habe ich? Das haben wir dann wieder zu dem, wie viel wir aushalten. Ja.
Man muss gerade dazu sagen, ich bin hier wie so ein kleiner Wackeldackel, der mit dem Kopf wackelt hoch und runter, weil ich sehe das nämlich ganz genauso. Und da sich das auch erlauben zu dürfen, ich glaube, das ist so eine große Herausforderung für viele. Und ich sage dann immer, probier's mal eine Woche. Wie wird sich das denn für dich anfühlen, wenn du sagst, ich probiere das jetzt mal eine Woche und guck, was ich sozusagen für Erfahrungen und Erkenntnisse daraus gewinne? Und ich habe genau, also ich habe genau, ich erlebe das genau gleich wie du. Dieses, oh, ich
Also,
habe auf einmal so viel Energie und ich mache nicht die Arschbombe in die Naschoblade nachmittags und ich kann abends noch irgendwie das und das machen, anstatt irgendwie wie Stecker gezogen auf der Couch zu liegen. Also man sollte wirklich auch ausreichend essen und du hast gerade auch schon Training und Bewegung angesprochen. Ich weiß, dass zum Beispiel viele Menschen, die meinen Podcast hören, ein sehr, sehr kompliziertes Verhältnis mit Bewegung haben allgemein. Wir haben auch schon Trauma angesprochen, was bei vielen da auch mit reinspielt. Und ich kann jetzt leider nicht einfach allen sagen, geht trainieren, ne? Auch wenn das sicher
Nein,
sinnvoll
natürlich
wäre,
nicht.
ne? Ich habe, also ich weiß auch, dass du das natürlich nicht so gesagt hast. Ich will da jetzt noch mal im Detail drauf eingehen, um halt auch wirklich möglichst viele abzuholen. Ich zum Beispiel persönlich habe letztes Jahr auch angefangen zu trainieren mit schweren Gewichten, was ich früher nicht gemacht hätte, weil das machen ja nur Männer. Nein. Und ich merke halt zum Beispiel, wie gut mir das tut. Also wie vorteilhaft das für mich ist, wie sehr das meine Schmerzen reduziert hat und auch so diese Selbstwirksamkeit, die ich erlebe. Ja, ich bin stark. Na, nicht
Also
ich werde davon dünn, sondern ich bin stark. Ich kann mich an einen Moment in der Dusche erinnern, wo ich mich so eingeseift habe und dann so mein Oberkörper und so die Oberarme, so im Schulterbereich. Und ich dachte so, wow, das fühlt sich stark an, das fühlt sich gut an, ja. Dieses, wie du halt sagst, ich möchte gerne möglichst lange auch für mich sorgen können. Ich möchte gerne, wenn ich in Rente bin, reisen und raus in die Welt gehen. Und ich möchte mich nicht davon zurückhalten lassen, dass jetzt irgendwie meine Hüfte schmerzt oder mein Knie schmerzt und ich keine Treppen mehr laufen kann, ich nichts mehr heben kann. Nein, ich ja vor allem auch meinen Körper nicht mehr heben kann. Wir sprechen immer von den Einkäufen, aber das, was uns ja häufig oft überfordert, ist, dass wir sozusagen unseren Alltag nicht mehr bewältigen können, weil wir die Kraft nicht mehr haben, unseren eigenen Körper in einer Weise zu bewegen, wie wir das bräuchten. Und der Körper reagiert dann oft mit Schmerzen. Der sagt halt, nee, ich habe die Energie und die Kraft nicht, irgendwie die Treppen hochzugehen oder diese und diese Aktivität zu machen. Ich mache jetzt mal Schmerzen im Knie und dann ist mein Mensch davon abgehalten, ne, weil vielleicht die Person nicht genügend isst. Und wir können in jungen Jahren viel aushalten. Und je älter wir werden, umso lauter, glaube ich, wird da der Körper auch. Und
Und
ja.
wollte nur aber eben vom Training oder halt
Ja,
Bewegung,
genau, da wollte ich jetzt gerade zurückkommen.
also Krafttraining, was ich nur einwerfen möchte, mache das selbst erst seit, weiß ich nicht, 3 oder 4 Jahren. Und was für mich auch so ein Mega-Aspekt ist, was das für meine mentale Gesundheit tut. Also wirklich auch dieses Ran an die Gewichte und zu sehen, was da vielleicht für ein Fortschritt ist. Ja, so dieses, okay, ich habe mir nicht zugetraut, keine Ahnung, ich sage jetzt irgendwas, diese 5 Kilo zu nehmen und nach vielleicht 3 Wochen oder 3 Monaten merke, das ist doch easy. Also ich bin auf einmal bei 8 oder 9 Kilo oder wie auch immer. Ja. Und einfach zu merken eben, wie der Körper sich da adaptieren kann und wirklich dieses, ich werde stark, so wie du das jetzt gerade hast, mit körperlich, aber ich finde auch sehr also diese mentale Stärke, die dadurch auch kommt. Das ist so für mich so ein wahnsinniger Aspekt.
Sich stark zu fühlen.
Ja.
Und wo ich jetzt gerne so die Kurve kriegen möchte, mir ist es klar, dass es für viele Menschen zum Beispiel nicht möglich ist, dreimal die Woche zum Training zu gehen. Würde das, ne, wenn ich jetzt hier Gießkannenempfehlungen ausschütten würde, was wir aber nicht machen, ja, würde ich sagen, jawohl, das ist gut, weil Training ist zum Beispiel für mich auch so ein ganz, ganz wichtiger Faktor, um zu sehen, esse ich genug? Wie ist meine Selbstfürsorge? Weil ich halt eben auch mit den schweren Gewichten, also mit der Langhantel trainiere, ich habe ich auch erst letztes Jahr angefangen und ich habe immer gedacht, das ist ein Mythos, aber es ist wirklich so, wenn ich nicht darauf achte, Selbstfürsorge zu betreiben, nicht ausreichend zu essen, nicht genug zu schlafe, ja, mein Stressmanagement kacke ist und ich einfach keinen Raum für Regeneration habe. Ich krieg diese verdammte Langhantel nicht hoch. Das ist, als würde die jemand am Boden festschrauben. Und ich weiß, wenn ich trainieren will, ich muss frühstücken, weil sonst geht's nicht. Ich muss schlafen, weil sonst geht's nicht. Und bei mir ist es jetzt mittlerweile so, dass Training, also wirklich systematisches Training sozusagen mein Zugang zur Selbstfürsorge geworden ist. Ich habe aber 5 Jahre gebraucht, um dahin zu kommen. Also ich kann mich auch daran erinnern, wie ich am Anfang irgendwie eine neue, also ne, am Anfang vom intuitiven Essen, dann irgendwie eine neue Sportart ausprobiert habe und dann gemerkt habe, mein Körper verändert sich und dann hat mich das aktiviert. Und plötzlich war ich in der Situation, wo ich abends geweint habe, weil ich so Hunger hatte. Und mir dann gedacht habe, oh Mist, schon wieder in die Diätfalle getappt. Und was ich an der Stelle unbedingt mitgeben möchte, ja, Krafttraining ist mega im Rahmen deiner eigenen Möglichkeiten und sich da auch unbedingt, wenn man nicht weiß, wie man anfangen soll oder kann, Unterstützung eventuell zu holen. Ich kann da auch das ein oder andere in den Shownotes noch verlinken. Da können wir uns ja vielleicht auch noch mal Gedanken zusammen machen, was da gute Adressen sind, um anzufangen. Und ich wollte dich nämlich übrigens auch bitten, kannst du vielleicht uns zwei, drei Buchempfehlungen noch geben? Weil du hast vorhin von Büchern gesprochen, die für dich so Aha-Effekte geben. Also ich weiß noch nicht genau was, aber wir werden auf jeden Fall das ein oder andere in den Shownotes verlinken, wo man da auch noch mal
Sehr gerne.
nachgucken kann. Ich habe auch zwei Podcast-Episoden zum Thema Bewegung, wo wir auch genau das mit dem Training und eben ich habe eine große Herausforderung. Bewegung ist schwierig für mich. Das werde ich auch alles noch verlinken. Und ich könnte tatsächlich, also ich könnte noch 1000 Stunden mit dir reden. Ich bin wirklich hier der
Ja.
kleine Wackeldackel, der die ganze Zeit nickt oder die Augen verdreht, wenn ich mich auch über irgendwas aufreg. Ich würde aber tatsächlich, ja, also eigentlich möchte ich weitersprechen, aber ich fange jetzt an, hier die Abschlussfragen zu stellen. Auch wenn ich es eigentlich nicht will. Aber eine so eine ganz, ganz wichtige Frage ist, was mich total interessiert, was hättest du denn gerne früher über die Menopause in Bezug auf Ernährung und Körperbild gewusst oder Körpergefühl?
Also ich glaube, jetzt gar nicht auf Ernährung und Körpergefühl, sondern allgemein, wann eigentlich diese Hormonumstellungen schon beginnen und wie sie sich äußern. Also das wäre etwas, was mir total, also was ich gerne früher gewusst hätte, auch was ich vorher schon erwähnt habe, wie wichtig wirklich sozusagen die Muskelkraft ist und diese halt zu erhalten und halt auch wirklich zu lernen oder halt zu wissen, wie wichtig die Energiezufuhr ist oder die dazugehörige Energiezufuhr. Also wirklich auch natürlich zu schauen, ja, auf das haben wir jetzt noch gar nicht wirklich eingegangen, aber gerne in meinem Podcast vorbeischauen, da gibt es oder hören, gibt es einigen Input bezüglich eben Ernährung in den Wechseljahren. Natürlich kann man da auf einiges achten oder sollte einiges beachten, bestmöglichst, ja. Aber ja, wirklich dieses ausreichende Energiezufuhr. Und dann tatsächlich, was du jetzt auch schon gesagt hast, auch wie wichtig die entsprechende Selbstfürsorge ist hinsichtlich eben, also jetzt einerseits, dass ich genug esse und eben, ja, ich sage jetzt mal, mein Krafttraining mache, aber natürlich auch ja, so ein bisschen Wissen anzueignen, gerade über die Wechseljahre, eben in den Austausch zu gehen. Und natürlich auch ja, diese Regeneration, also das Schlaf, Pausen, dass das eben diese Selbstfürsorge wirklich auch ganz, ganz wichtig ist. Noch wichtiger als, oder noch wichtiger wird eigentlich.
Gerade bei Ernährung habe ich immer so das Gefühl, dass wir sehr detailverliebt sind und uns auch gerne in diesen Details verlieren und dann, ne, diskutieren, was ist denn jetzt gesünder,
Ach,
Cashewnüsse oder Macadamia-Nüsse.
genau.
Das hat alles überhaupt keinen großen Einfluss. Das ist wirklich der Tropfen auf dem heißen
Genau.
Stein,
Also
wenn,
diese Basis zu legen, das ist ja das eben, was ich häufig mir den Mund fusselig rede, sozusagen. Wirklich einmal diese, wir brauchen nicht darüber diskutieren, eben welche Nüsse ich esse oder ob ich die Vollkornnudeln oder die weißen, unter Anführungszeichen, Nudeln esse, sondern wir müssen einmal den Keller unseres Hauses bauen, sozusagen, diese Basis, bevor wir uns überlegen, welchen Vorhang ich im Obergeschoss aufhänge. Ja? Also so.
Genau.
Das ist so mein Vergleich dann immer, weil wir dann eben in diese Details und welche Omega-3 ja oder nein und Magnesium und Co. Ja, hat alles seine Berechtigung, aber ich muss einmal dieses Fundament bauen. Ja.
Mein Bild ist immer, dass wir nicht das Wohnzimmer neu einrichten müssen, während es durchs Dach reinregnet. Also
Ja, genau.
ohne tragende Struktur ist alles nur Fassade. Das ist da so mein Satz.
Stimmt, ja.
Oh, Katharina, es war ein wunderbares Gespräch. Ich hoffe, dass viele Menschen da draußen jetzt ein kleines bisschen schlauer sind und was die Wechseljahre betrifft und vielleicht auch ein bisschen den Impuls bekommen haben, das mal aus einer bisschen anderen Perspektive anzuschauen und vielleicht eben auch als Gelegenheit, jetzt endlich Grenzen zu setzen und Selbstfürsorgepraktiken zu etablieren, weil darauf, also legen ja viele, glaube ich, Wert, die auch jetzt deinen Podcast hören, die meinen Podcast hören, gut zu leben, eine hohe Lebensqualität zu haben, auch im Alter eine hohe Lebensqualität zu haben, gut für sich zu sorgen. Und wie gesagt, das ist hier kein Muss. Ne? Es geht nicht darum, was du jetzt irgendwie machen musst, sondern ich habe es vorhin im Intro gesagt, ja, wir diskutieren, was wir in der Menopause wirklich brauchen, jenseits von Diättipps und Idealvorstellungen. Wir können dir leider nicht beantworten, was du brauchst, sondern
Genau.
ich hoffe, dass dieses Gespräch jetzt so eine Einladung ist, sich das mal selbst zu fragen, was ist mir wichtig, wo sind, ich sage immer Stellschrauben, wo sind meine Stellschrauben, na, wo bin ich jetzt, wo möchte ich gerne hin, realistisch auch bitte, und was könnte denn der erste Schritt in diese Richtung sein? Also,
Und die dürfen sich verändern. Also das muss ja eben heute kann es oder was nicht, dieses Monat kann es wichtig sein, dass ich mir keine Ahnung auf die Ernährung konzentriere und vielleicht in 2 Monaten ist es schon, weiß ich nicht, optimiert oder nicht optimiert, sondern einfach schon so Alltag oder gerade nicht mehr wichtig, sondern dann ist es vielleicht eben wichtiger auf Regeneration oder was auch immer zu achten. Also das darf sich ändern und das darf wirklich Schritt für Schritt. Also es muss nicht perfekt sein, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig.
Und ich glaube auch, dass die Themen oft dann zu einem kommen, wenn man auch irgendwie bereit dafür ist. Ich habe auch immer so Monatsprojekte irgendwie, ne? Ich habe eine letzte Frage an dich, und zwar habe ich versucht, die allen meinen GästInnen hier im Podcast zu stellen. Was bedeutet Körperrespekt für dich?
Körperrespekt ist für mich, meinen Körper eben täglich mit Respekt zu begegnen, egal ob sozusagen mein Spiegelbild oder mein Körpergefühl entsprechend aussieht oder sich anfühlt. Das heißt, eben ihn mit ausreichend Energie, Schlaf, Pausen, frischer Luft, Bewegung und Co. zu versorgen. Und ich glaube, Körperrespekt ist so ein lebenslanger Prozess. Das ist nicht etwas, wo ich sage, so und ab heute habe ich das hundertprozentig intus. Und sondern dass das wirklich auch so ein Auf und Ab ist, zumindest für mich persönlich, dass es Tage gibt, wo das vielleicht ein bisschen mehr Challenge ist und Tage, wo es weniger ist, aber im Prinzip ist es, glaube ich, das größte Geschenk, das wir unserem Körper und uns selbst machen können, eben wirklich mit Körperrespekt oder mit Respekt eben dem Körper zu begegnen.
Wunderschön. Ich kriege jedes Mal ja eine ganz andere Antwort und ich finde die immer alle großartig und denke mir dann immer, das ist die beste Antwort, die ich je gehört habe. Liebe Katharina, wo kann man dich finden? Wir haben es schon an der einen oder anderen Stelle auch anklingen lassen. Was bietest du an? Gibst du noch mal so eine ganz kurze Zusammenfassung? Wir verlinken das natürlich auch alles in den Shownotes.
Ja, sehr gerne. Also eben einerseits den Instagram-Kanal, den du schon erwähnt hast, Female Food Freedom. Genau gleich heißt auch meine Website, also www.femalefoodfreedom.at. Ich biete sowohl eben Ernährungstherapien oder ja, Zusammenarbeit eben in Österreich hier an, aber gerne auch online. Das heißt, wenn man eben nicht jetzt unbedingt in meinem Umkreis in Niederösterreich irgendwo ist, kann man gerne eben online mit mir zusammenarbeiten. Es gibt den Unverwechselbar Podcast. Ja, also ich glaube, einige Ressourcen sozusagen, die man, ja, die man gerne nutzen kann.
Vielen, vielen Dank. Und ich liebe übrigens den österreichischen Dialekt. Ich hab da so viele gute Erinnerungen, weil wir Freunde, also wir haben Freunde in Österreich, die wir schon immer besucht haben, wie ich so ganz, also wie ich ganz klein war. Und das gibt mir persönlich so ein totales Gefühl immer von Geborgenheit und Kindheitserinnerungen, weil ich nämlich am Anfang so gesagt habe, ja, man hört das. Und das war aber eher so gemeint wie, oh, ich freue mich so, ich finde das so schön. Das ist also
Dankeschön.
wirklich was man halt persönlich damit verbindet. Und ich also verbinde da irgendwie, keine Ahnung, Urlaubserinnerungen im
Ja,
schönen Österreich.
mir hat das über Anfang April auf einem Netzwerktreffen in Deutschland. Und da waren wir eben zwei Österreicherinnen und dann haben uns ganz viele eben deutsche Kolleginnen gesagt, ihr klingt wie Urlaub.
Ja, absolut. Mir geht es auch so. Katharina, ist alles gesagt oder möchtest du gerne den HörerInnen ganz zum Schluss noch was mitgeben?
Ich würde vielleicht zum Schluss noch mitgeben, dass die Wechseljahre eben eine Chance sind, eine gute Gelegenheit, sich mit dem eigenen Körper auseinanderzusetzen, ihn kennenzulernen. Wissen ist Macht. Also wir kommen leider da nicht drum herum, uns wirklich selbst nur ein bisschen mehr damit zu beschäftigen, vor allem mit unseren Hormonen und eben den Hormonumstellungen. Und ein Credo, das mir mal eine Gästin in meinem Podcast mitgegeben hat oder ihr Motto ist, Offenheit zieht Offenheit an. Und ich glaube, je offener wir über eben die Herausforderungen, aber auch die tollen Seiten der Wechseljahre sprechen, desto schöner und entspannter kann diese Zeit sein.
Das lassen wir jetzt einfach so stehen.
Sehr
Vielen,
gerne.
vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Vielen Dank für
Danke für
dieses
die
tolle
Einladung.
Gespräch. So, und dann sind wir am Ende dieser Episode. Vielen Dank, dass du und ihr da draußen uns heute deine Zeit geschenkt hast, habt. Und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche auch wieder dabei seid. Und das war's für heute. Ich hoffe, dass dir die Episode gefallen hat und dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Wenn du Lust hast, in Kontakt zu bleiben, abonniere meinen Podcast und meinen Newsletter. Da bekommst du immer alle wichtigen Infos und verpasst garantiert nichts. Falls du wissen möchtest, wie du trotz chronischer Erkrankung ohne Diät und den Verzicht auf bestimmte Lebensmittel genussvoll und entspannt essen kannst, habe ich einen heißen Tipp für dich. Mein zweites Buch, Intuitiv essen, gesünder werden, besser leben, bei chronischen Krankheiten wie Bluthochdruck, Diabetes Typ 2, PCOS, Allergien und Co., ist im April 2025 im Südwestverlag erschienen. Schau einfach in die Shownotes oder auf meiner Homepage www.antonipost.de vorbei. Dort findest du alle wichtigen Infos und Links. Falls du denkst, dass es da draußen jemanden gibt, dem der Podcast auch gefallen könnte, dann freue ich mich, wenn du der Person davon erzählst oder ihr gleich den Link zum Podcast weiterleitest. Und ganz besonders würde ich mich auch freuen, wenn du in deiner Podcast-App den Ist doch was du willst Podcast bewertest. Denn damit hilfst du anderen Menschen dabei, den Podcast zu finden und ultimativ Diäten hinter sich zu lassen. In diesem Sinne, ist doch was du willst und alles Liebe, deine Antonie.